Ja, treuer Vater im Himmel, jetzt bitte ich dich, bitte um den Beistand des Heiligen Geistes. Du, Herr Jesus, sollst auf den Leuchter gestellt werden. Ich möchte dich, meinen Lieben, einfach groß und lieb machen. Ja, das bringt uns weiter, das stärkt uns, das bewahrt uns vor vielem, wenn wir den Blick auf dich gerichtet halten. So preise und lobe ich dich nun ganz herzlich. Hilf mir, dass ich kein Wort zu viel und keines zu wenig sage. Ich vertraue auf die Führung deines guten Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt zum Thema noch wieder ein Jesus-Thema. Jesus lässt sich anbeten. Haben wir jetzt auch schon gemacht, den Vater, den Sohn. Die 10 Gebote sagen schon ziemlich am Anfang, allein Gott dürfe man anbeten. Allein Gott. Dasselbe schmetterte Jesus dem Teufel entgegen, nachdem er 40 Tage gefastet hatte und er beim dritten Anlauf, schon zweimal hatte er den Kürzeren gezogen und dann wollte er einfach alles wagen. Und auf Tutti machte er und sagt, so, jetzt fall nieder und bet mich an, dann gebe ich dir alles. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst dann beten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Noch einmal ganz am Schluss der Bibel erhalten wir einen Hinweis. Gott soll angebetet werden und keiner sonst. Johannes war beeindruckt von der Göttlichkeit des Engels, der ihm die ganze Offenbarung Jesu verkündet hatte. Und im Kapitel 22, Vers 8 und 9 lese ich, ich, Johannes, bin es, der dies alles gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Jetzt haben wir es dreimal gehört und wissen, es geht durch die ganze Bibel. Ist klar. Der Feind ist eifersüchtig und er möchte die Anbetung selber. Er ist eifersüchtig auch auf die Anbetung, die jetzt schon im Himmel ist, wenn Engel pausenlos heilig, heilig, heilig rufen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Der Herr Zebaoth ist heilig. Aber ich habe auch nachgeschlagen in der Konkordanz, dann in den Evangelien. Unter dem Begriff Niederfallen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Stellen, die aussagen, es seien Menschen gekommen und vor Jesus niedergefallen. Und nie hat Jesus gesagt, steh auf, tu es nicht, bete Gott an. Jesus hat Gebet, Anbetung angenommen und damit auch gezeigt, er ist Gott. Er und der Vater sind eins. zusammen mit dem Heiligen Geist, der den Sohn verherrlicht und an alles erinnert, was er gesagt hat, und auch den Vater natürlich groß macht. Er ist Gott. Und Gott will, er der Höchste, der Allerhöchste, El Elyon, der Allerhöchste Gott, will, dass er an Jesus anbetet. Vor 2000 Jahren tat er dazu kurz hintereinander zweimal ein astronomisches Wunder. Er wollte Anbeter zu Jesus holen. Magier aus dem Orient. Astrologen. Und er redete ihre Sprache und ließ da einen großen, überaus großen Stern erscheinen, der sie verstehen ließ nach dem, was sie meinten und in den Büchern nachlesen konnten. Ein König muss geboren sein. Und der Stern stand so, dass sie daraus schlossen, es muss in Israel sein, und dorthin reisten. Sie brannten dann an in der Hauptstadt, dort wusste man nichts von einem neugeborenen König, aber Schriftgelehrte wussten, der Messias müsste in Bethlehem kommen, und dann wurden sie dorthin geschickt. Und noch einmal, dieses Wunder, ob es eine Eigenschöpfung für kurze Zeit war oder ob wie viele das versucht haben auszurechnen, da einige oder zwei Planeten eine Konjunktion gebildet haben und als großen Stern erschienen, das kann ich euch nicht beantworten. Jedenfalls hat Gott das gewirkt. Sollte es eine Konjunktion sein, müsste ich doppelt staunen. Hey, Jahrtausende vorher hast du die Schöpfung gemacht und hast das Tempo und die Bahn von jedem Stern bestimmt. Und dass die dann ausgerechnet dann so einen großen Stern bilden, man meint, es sei einer, das ist ja noch das größere Wunder, als wenn du den dann dort geschaffen hättest, ein zweites Mal hättest aufleuchten lassen und dann wieder weggenommen hättest. Beides ist einfach wunderbar und hat das Folgende als Ergebnis. Matthäus 2 lese ich ab Vers 10. Sie gingen jetzt also weiter nach Bethlehem, diese Weisen aus dem Morgenland. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus hinein und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Gott Vater wollte die Anbetung seines Sohnes. Und ich möchte uns einige Begebenheiten jetzt vom erwachsenen Herrn Jesus vorlesen, bei denen er angebetet wurde und nie sagte, hört auf. Manchmal wollten die Pharisäer, er sollte jetzt die anderen zurechtweisen, sie müssten schweigen. Aber das tat er nie. Eine Geschichte, bei der das Wort Niederfallen zwar nicht vorkommt, aber aus der Handlung muss ich annehmen, dass diese Person wirklich zu Boden ging vor dem Herrn Jesus. Auch Anbetung kommt nicht vor als Wort, aber was sie tat, das war Anbetung, Lukas Kapitel 7. Ich möchte uns einfach, weil es so schön ist und ich denke, eine Wortlesung, auch eine längere, darf in jedem Gottesdienst sein, Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und wenn ich nachher nur ein paar Punkte anschließend aufzählen kann, die mir aufgegangen sind, dann habt ihr noch jenste andere Punkte. Ich bin sicher, auch euch spricht der Text an. Lukas Kapitel 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Das könnte jetzt ein weiterer Punkt geben. Wow, Jesus hat eine solche Einladung angenommen. Dass der in so ein Haus ging. Und er wusste bereits, der Pharisäer, wir lesen das in einem anderen Evangelium, tat das eigentlich, um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn irgendwie hereinzulegen. Und siehe, und jetzt, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da denke ich schon, was für eine Sprache redet denn die? Eine Stadt, und hier der gibt es eine Sünderin. Also bitte. Da staunen wir so über das Selbstgerechte. Und Sünde war bei den Menschen damals für Frauen wahrscheinlich nur Ehebruch oder Prostitution. Die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass Jesus zu Tisch im Haus des Pharisäers war, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Schön hat er es nur gedacht bei sich selbst, aber in der Bibel steht, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und ich meine sogar, Jesus musste noch nicht einmal speziell eine prophetische Gabe jetzt beanspruchen, um zu erraten, was der Pharisäer dachte. Jedenfalls antwortete er und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Wenn ich denke, wie viele Schuldner Gott hat. Hier sind es zwei. Einer war 500 Silbergroschen schuldig. Der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Wiederum keine schwere Frage. Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Das in der damaligen Zeit, also ein Zeichen von Geringschätzung und Verachtung. Das war das Minimum von Gastfreundschaft. Wasser zu bringen. Kein Wasser. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir ihre vielen Sünden. Also Jesus leugnet das nicht, dass es viele sind. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Interessant, schon in diesem Augenblick kann Jesus sagen, sie sind vergeben. Er spricht jetzt dann erst gerade die Vergebung aus, aber sie sind. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Einfach herrlich. Gerne wüssten wir jetzt, wie die Biografie dieser Frau weitergegangen ist. Das wüssten wir allzu gerne. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir treffen sie im Himmel an. Das glaube ich einfach. Denn Jesus macht da nicht nur einen Anfang, er wird bei ihr dann sicher noch zum Vollender. Ich könnte weitere Szenen jetzt nur erwähnen und nicht mehr ganz vorlesen. Palmsonntag. Da haben sie die Kleider auf die Straße gelegt, seine Jünger und Palmzweige und haben Jesus als Messias eigentlich gefeiert, haben etwas gerufen, was schon im Alten Testament steht. Im Psalm 118, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und eben einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Wenig später berichtet in Matthäus 21, Vers 15, wieder wenn ihr nicht mitschreiben mögt oder ihr findet die Zusammenfassung der Stellen, ihr kennt das auch, da haben im Tempel dann Kinder gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Jetzt stellt man sich das mal vor. Die Pharisäer wollten nicht wahrhaben, dass er der Messias ist, obwohl er so viele messianische Prophezeiungen erfüllte. Die Gelehrten, die Weisen und Klugen, denen war es verborgen und Gott hat es den Unmündigen offenbart. Die Kinder haben geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids oder Hosianna, dem, der da kommt. Das ist gewaltig. Die haben gewusst, das ist der Messias. Und ich glaube an die Geisterfüllung von Kindern. Ich glaube an Kinderbekehrungen. Ich glaube daran, wo ich am Sonntag oft den Gottesdienst besuche, hat eine Mitarbeiterin so erfreut vom Auffahrtslager mit Jugendlichen berichtet, hat gesagt, so viele wurden vom Heiligen Geist ergriffen, vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich habe gesagt, ja, Herr, tu das noch mehr. Ja, gerade die nächste Generation, die jetzt Kinder sind, die brauchen dich ganz besonders. Nehmt das auch ins Gebet mit, die Kinder. Jugendlichen, auch die, die Angst haben und das Gefühl haben, es gäbe für sie überhaupt keine gute Zukunft mehr, betet für sie, dass sie sehen, auf welchem Weg sie in die allerbeste Zukunft kommen. Hosianna, dem Sohn David. Und wieder, hörst du, was die sagen? Jesus sprach zu den Pharisäern, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Erwähnen möchte ich jetzt nur noch aus Markus 1, Vers 40 und weiter, den Aussätzigen, der wie damals die Frau mit dem Blutfluss gar nicht in die Nähe von Jesus hätte kommen dürfen. Er hat ihn zwar nicht berührt wie die Frau, fiel vor ihm nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus aber hatte Erbarmen, streckte seine Hand aus und jetzt geht die Berührung in die andere Richtung als bei der Frau, die den Saum berührt hat. Jesus rührte diesen ansteckenden, schwerkranken Aussätzigen an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und keinen hat Jesus weggestoßen. Diese Sünderin, nach der Meinung der Religiösen, die war ja zu seinen Füßen. Nur eine kleine Bewegung hätte Jesus in den Augen seiner Gegner tun müssen und sie wegstoßen mit dem Fuß, wegkicken. Ja. Darum ist sie mit ihrer Not auch zu keinen der religiösen Leiter gegangen. Was sehe ich jetzt? Ich habe mir 7 Punkte da herausgeschrieben. Einiges ist jetzt Wiederholung von Dingen, die ich schon gesagt habe. Jesus nimmt Anbetung an. Von suchenden, glaubenden Menschen trotz Unreinheit, lässt sich sogar berühren von einer stadtbekannten Sünderin, einem Aussätzigen oder, ich habe es erwähnt, einmal von einer blutflüssigen Frau. Zweitens, Jesus lässt sich als Messias, als Sohn Davids und als den erwarteten König anbeten. Jesus ist die Wahrheit und an anderer Stelle sagt er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also das hätte er wirklich abstellen müssen, eigentlich schon von seinem Charakter her, Wahrheit, demütig, sanftmütig und sagen, hört mal, ich bin's nicht, nein. Er hat's angenommen, denn er war der Messias und ist heute noch unser Retter, von Gott gesandt. Ich denke auch, was die Sünderin tat, war eine Anbetung des Messias. Denn im Psalm 2 steht eine Stelle, die kann je nach Buchstabenreihenfolge im Urtext gelesen werden, küsset den Sohn. Das ist der, von dem Gott sagt, heute habe ich dich gezeugt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Das ist dann das Wiederkommen vom Herrn Jesus zum Gericht. Da wird er Ordnung schaffen, damit er für 1000 Jahre im Frieden herrschen kann. Denn nicht alle heißen ihn willkommen. Nicht alle wollen ihn akzeptieren, wenn er kommt. Aus Psalm 2, küsset den Sohn oder küsst seine Füße mit Zittern. Beides kann da verstanden werden aus dem Urtext. Und das hat die Sünderin gemacht. Mit ihrer Tat hat sie gesagt, du bist der Messias und nur du kannst mich retten. Und hat Vergebung ausgesprochen bekommen. Sie hat nicht einmal sich als Sünderin bekannt, kein Bekenntnis abgelegt. Aber sie hat Buße getan, da bin ich ganz sicher. Küsset den Sohn. Und wie schon gesagt, Anbetung ärgert den Feind und weckt Widerstand. Aber was ich gerade erschreckend finde, die Anbetungskritiker lässt Jesus stehen. Ich will nicht von Jesus stehen gelassen werden. Ich muss euch sagen, ich besuche manchmal Gottesdienste, da gefallen mir nicht alle Lieder. Ich hab's ja gut hier, ich darf sie aussuchen, ich suche lauter Lieder aus, die mir gefallen. So die aus den 80er Jahren, das finde ich besonders schön, damals entstand unser oranges Büchlein noch, das ihr auch schon verwendet habt. Und heute, ja, kann ich mir manchmal, ich liebe schöne Melodien und ich kann mir die Melodie nicht recht einprägen und dann sind so viele Worte, ich komme nicht nach mit Lesen und ich hüte mich davor, ein Anbetungskritiker zu sein. Ich hüte mich davor, jemandem zuzustimmen, der sagt, ja, heute ist das alles nur noch eine Show. Das will ich nicht aussprechen, denn ich bete für das Gegenteil. Ich bewundere diese jungen Männer und Frauen, die da vorne stehen und die Gemeinde in die Anbetung führen sollen. Ich rede jetzt von einer größeren Gemeinde und das Ganze eigentlich, ja, dann über Livestream auch gesendet wird und das Ganze eigentlich fast wie ein Fernsehauftritt ist. So viele Mikrofone, so viele Lampen, so viele Instrumente, so viel Technik und alles ist genau abgesprochen und die da stehen, ja, fühlen, was halt jemand fühlt, wenn man auf der Bühne steht und da viele Leute einem zuschauen und man weiß, in der ganzen Welt kann man mich jetzt sehen. Und danach sich einfach auf Jesus zu konzentrieren und die Gemeinde mitzunehmen in eine Anbetung, das ist so eine Herausforderung. Und ich bete dafür, dass sie das von Herzen tun können. Dass ihnen diese Situation auf der Bühne vor Kameras nicht schadet. Da wird sogar applaudiert. Ich bin auch froh, dass ich ohne Applaus hier nach vorne treten darf. Es ist einfach, man will Menschen aus der heutigen Gesellschaft abholen. Man will sie dort holen, wo sie stehen und das Herz brennt, all der ganzen Gemeinde, um Menschen zu Jesus zu führen. Und sie denken, ja, wenn das einfach irgendwie so altmodisch wirkt, dann gehen die wieder. Ja, wir beten für sie, nehmt das auch. Jetzt habt ihr morgen eine lange Gebetsversammlung, Kinder, Jugendliche und Anbetungsteams. Solche in Gemeinden, wo es einen Livestream gibt, wo die auf der Bühne stehen Die ganze Welt kann sie sehen, nicht die ganze Welt schaut zu. Einige. Aber dass die sich auch auf den Herrn konzentrieren können. Und ich habe gedacht, der Herr Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe dann gedacht, der Heilige Geist ist das auch. Der könnte ganz eine andere Show, aber nein, ich sage jetzt eben nicht Show, etwas ganz anderes abziehen. Aber er kommt und lässt diese Gotteskinder mitarbeiten und mitwirken. Und wisst ihr so, so beim siebenten Mal merke ich plötzlich, aber dieses Lied ist eigentlich doch noch sehr gut. Und vor allem der Text, den ich am Anfang nicht mitbekam, aber also der sagt mir etwas. Es sind eigentlich tolle Lieder. Manche sind auch wirklich richtig schön. Ich sing so lieb. So gerne genialer Gott, so mächtig, so herrlich genialer Gott. Das sage ich ihm manchmal auf den Wanderungen. Weißt, das stimmt, du bist einfach genial. Und du, Herr Jesus. Ja, also, ich will nicht stehen gelassen werden. Jetzt habe ich diesen Punkt 4 ein bisschen ausgeführt, aber es ist mir am Herz. Und Punkt 5 hat mit 4 zu tun, mit dem Widerstand. Jesus nimmt Anbeterinnen und Anbeter in Schutz. Die Sünderin. Er spricht über ihr Sündenvergebung aus und schickt sie in den Frieden hinein. In ein Leben im Frieden. Frieden Gottes, der unbeschreiblich ist. Sechstens, Anbetung Jesu als Sohn Davids wirkt auch Wunder und Heilung. Also schon diese Frau hat sicher eine Veränderung, eine Verwandlung, eine Heilung ihres inneren Menschen erfahren, ihrer Wunden. Ach, wie verwundet wird doch so eine Frau, die nach damaliger Redeweise eine Sünderin ist. Wie verwundet. Wie hat sie kein Selbstwertgefühl mehr gehabt? Wie muss sie sich selbst verachtet haben? Alle anderen verachteten sie ja, aber sie selbst sich wahrscheinlich auch. Die ging sicher völlig verändert vom Heiland weg. So eine Begegnung und das Bekenntnis, er sei der Messias, wirkt Wunder. Das sehen wir ja beim Blinden vor Jericho. Sicher hatte auch dieser Aussätzige die Hoffnung, dieser Jesus sei der Messias, dass er sich zu ihm wagte und sagte, wenn du willst, kannst du. Mir sind sonst vor Jesu Zeit keine Berichte bekannt. Sonst sagte mir es nachher durch, dort und dort steht noch einer aus dem Alten Testament von Heilung von Aussätzigen. Das Gesetz sagt zwar, was die dann tun sollen. Also das Gesetz sieht vor, dass Aussätzige von dieser unheilbaren Krankheit geheilt werden. Aber dieser Aussätzige traute das Jesus zu. Und Bartimäus, schon den wollten sie zum Schweigen bringen, sondern die Jesus nachgingen. Aber dieser Blinde sah mit seinen inneren Augen anders oder mehr als alle anderen. Der sah mehr. Er rief ihn, du Sohn Davids. Das ist der Titel für den Messias. Er rief ihm als den Messias zu. Ich erinnere mich an eine kleine Schrift, die ich vor Jahrzehnten in den Händen hatte, die war einfach gefüllt mit Berichten von Menschen, die das Gleiche erlebten. Nicht genau das Gleiche, aber so wie Paulus und Silas im Gefängnis, die dann lobten und priesen und ein riesiges Wunder erlebten. Ich erinnere mich nur noch an einen Evangelisten, der zur Evangelisationsveranstaltung hätte fahren müssen. Und sein Auto blieb mit leerem Tank auf einer Kreuzung stehen. Und da könnte man ganz schön ins Rotieren kommen. Und im Bericht hieß es, sie hätten einfach den Herrn dann gelobt. Und das Auto sei ohne Benzin noch ans Ziel gekommen. Ich glaube das. Ich glaube das. Gott, der aus dem Nichts alles geschaffen hat, kann auch ein Auto ohne Most weiterfahren lassen. Ich würde hoffen, er würde das mit unserem Auto auch so tun. Das würde bleiben. Ich denke, auch der Evangelist musste dann wieder tanken. Aber er kam zur Zeit und wer weiß, wie viele Menschen an diesem Abend das Heil gefunden haben. Anbetung kann auch Wunder wirken. Aber nicht mit der Berechnung, jetzt bete ich an und jetzt muss der Herr. Nein, einfach. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein ganz privates Geheimnis. Ich darf das ausplaudern. Wir haben es so gehört. Wir wissen vom Sturz, den Charles hatte. Und wir haben gehört, Sonja und er haben gesagt, so. Natürlich passt es Ihnen überhaupt nicht und euch auch nicht und uns nicht, aber das muss jetzt zum Besten dienen. Das ist Anbetung. Man sagt ja, aus irgendeinem Grund, wir verstehen unseren Gott nicht immer. Jetzt dient das zum Besten. Und dann nachher dient es zum Besten, wenn er wieder da vorne steht. Ich hoffe jetzt schon recht bald. Genau. Anbetung, das ist jetzt Punkt 7, Anbetung Jesu rettet, denn er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, so wie Bartimäus ihn den Sohn Gottes oder den Messias nannte, einfach Sohn Davids, das war alles dasselbe, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Ich möchte jetzt nicht nochmals einen längeren Text vorlesen. Das wäre jetzt eigentlich die Ergänzung. Aber vielleicht habt ihr kommende Woche einmal Zeit, im Buch der Offenbarung das Kapitel 5 zu lesen. Da können wir feststellen, was schon als Johannes das schrieb und in den Himmel blicken konnte, bis heute rund um die Uhr in der himmlischen Welt Jesus angebetet wird. Da sind Älteste, 24, man vermutet, 12 aus dem Alten Bund, aus dem Judentum und 12 aus dem Neuen Bund, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Vertreter, und ich vermute stark, dass eben auch die Gemeinde da schon bei ihm ist, bevor es dann rundläuft da über der Erde, bevor die Zeit kommt, die schlimmer ist als jede vorher und jede, die nachher noch kommt. Aber da sind wirklich auch Heilige da, die ihre Kronen niederlegen. Und ich möchte nur ein paar Sätze sagen, was Johannes da gehört hat, was für einen Lobpreis. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, ja welcher du, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du bist würdig. Und da ist eine Schar, 10.000 mal 10.000 und noch viel tausend mal tausend dazu. Engel, die sprachen mit großer Stimme. Ich habe jetzt Offenbarung 5 zitiert, Vers 9 zuerst und jetzt noch 12, jetzt diese Anbetung. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten Gott an, oder beteten Jesus und den Vater einfach Gott an. So viel. Was soll mir das sagen? Eben, es ist für mich eine Aufforderung, wie da der Psalm 95, der gerade im ersten Satz schon von Frohlocken und Jauchzen redet. Anbetung ist eine frohe Sache, eine fröhliche Sache. Ja. Manchmal meine ich fast, ich müsse mich beim Herrn entschuldigen und sage, Vater, jetzt bin ich fast ein bisschen übermütig. Ich freue mich so über dich. Ja, nein, das darf sein. Anbeten, jauchzen, frohlocken. Jesus will angebetet werden. Und da besteht nie irgendwie eine Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Sohn oder dem Heiligen Geist. Sie sind eins. Und wer den einen hat, hat sie alle. Und wer den einen nicht hat, hat sie alle nicht. So lesen wir es an vielen Stellen. Aber ich möchte oder ich will noch mehr ein Anbeter sein. Und wenn ich vielleicht so mit der Zeit eine gewisse Routine habe, dass das einfach so abläuft, und ich anbeten kann und nicht mehr etwas dabei studieren muss, will ich mich an inspirieren lassen. Was beten die an? Das Lamm, das es sich hat schlachten lassen, dass es alle Menschen mit Gott versöhnt hat. Der größte Grund der Anbetung. Ja, wenn du Gelegenheit hast, einmal seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken in einer Abendmahlsfeier, du darfst es auch selber tun. Es ist Anbetung. Und dein Herz dankt dem Herrn, dass er diesen Weg gegangen ist, diese Schande auf sich genommen hat. Nicht nur die Schmerzen, dann den Fluch. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Aber er hat den Fluch, den uns treffen müsste, auf sich genommen. Er, der Gottes Sohn, der Heilige, Sündlose, wurde zum Verfluchten und hat noch über seine Feinde Vergebung ausgesprochen. Einen Schwerverbrecher mit in den Himmel genommen, gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist Anbetungsgrund. ganz abgesehen von allen Freundlichkeiten, die wir Tag für Tag erleben. Wir haben viel Grund anzubeten. Ich soll wissen, dass Jesus Gott ist. Anbetungswürdig. Er will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Und mit diesem Heiligen Geist ist jedes von uns schon versiegelt worden im Augenblick, als es gläubig wurde, als es Jesus ins Herz aufnahm. Ich habe diese Tage von den 144.000 Versiegelten gelesen. Die bekommen dann einen besonderen Schutz noch in der Offenbarung. Und da hat mir mein Herz gesagt, ja, du bist auch ein Versiegelter. Ja, steht in Epheser 1,13 übrigens. Steht nicht auf dem Blatt, das ist jetzt spontan noch reingekommen. Ja, danken wir. Und wir dürfen auch beten. Das ist dann eine Wechselwirkung. Wir müssten mehr mit dem Geist erfüllt sein, vielleicht um ihn noch besser anbeten zu können. Umgekehrt, wenn wir anfangen, ihn anzubeten, auch nicht nur leise im Herz, dass das über unsere Lippen kommt, dann werden wir mit dem Geist erfüllt. Werdet voll Geistes, indem ihr Psalmen und Lobgesänge über eure Lippen kommen lasst. Das ist auch ein Weg. Und das alles tut uns jetzt gerade in der Zeit, in der wir sehen, dass Menschen abfallen und dass vieles nicht besser wird, das tut uns gut. Lobpreis. Ich weiß jetzt nicht, das wäre etwas für den Austausch in der Kleingruppe, wo man einander so ein bisschen Tipps gibt, einander erzählt. Wie betest du an? Wie machst du das? Denn, ja, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Das Bitten liegt uns viel, viel besser. Ich will, ich will, ich will. Und Herr, gib, 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 gib. Und er gibt. Und er gibt mehr, als wir erbitten. Aber wie betest du an? Ich habe euch jetzt einige Stellen in Offenbarung 5 gesagt, aber auch die Psalmen sind eine Hilfe. Und daneben, aus dem Herzen heraus. Jesus hat gesagt, in der Wahrheit, also ich kann nicht anbeten und parallel dazu noch ein Leben bewusst und willentlich in der Sünde führen. Das passt dann einfach nicht. Da macht dann der Geist auch nicht mit, bin ich ziemlich sicher. Sondern er will mich dann zum Umkehren bringen. Und dann ist der Lobpreis angesagt, wenn ich die Kraft erlebe, dass er mich, den Gebundenen, frei gemacht hat. Wenn ich das erlebe, dann kann ich noch mit ganz anderen Worten preisen, dann kann ich nur noch erzählen, was er mir Gutes getan hat und ihm danken dafür. Unser Lobpreis soll stärker und stärker werden. Das ist übrigens schon eine Übung für die Ewigkeit. Wir werden aber auch essen und trinken am Tisch mit Jesus, festliches Hochzeitsmahl in reinen Kleidern. Ja, aber es ist ein Training, da muss ich dann nicht noch Gesangsunterricht nehmen, wenn ich dort im dritten Himmel angekommen bin. Wir üben das jetzt schon. Und lies vielleicht nochmals in Offenbarung 5 nach. Lies nochmals nach, wer da alles ist. Und dann denkst du, hey, jetzt bin ich aber in einer ganz fantastischen, noblen Gesellschaft, wenn ich Gott anbete. Wenn ich das Gleiche bete, ja, dem Lamm sei Ehre, ja, Jesus, du bist das, dem Lamm sei Ehre und Preis. Und da die 10.000 Mal, wie viele auch immer, die beten alle an, jetzt bin ich im größten universellen Chor und bete da mit an. Also das nur so nebenbei, abgesehen davon, dass du vom Geist erfüllt wirst. Also, wir wollen Anbeter sein und unseren Herrn preisen. Ich will mal schauen, bevor ich irgend euch etwas verspreche. So. Das vorletzte Mal vergaß ich es auf die Folien in den Ablauf hinein zu kopieren. Das ist jetzt auch ein Lobpreis. Wir preisen genau das Lamm. Das Wort Lamm sehe ich jetzt da nicht gerade, aber das Opfer, das Jesus sich geopfert hat. Und ich sag schon mal Amen in Bezug auf die Predigt, sondern leite jetzt über zum Schlusslied. Herr, ja, und so darf ich uns jetzt alle mit deinem Segen entlassen. Das Gebet, dass du uns segnest und behütest, uns anstrahlst mit deinen lieben Augen, uns auch betrachtest, schaust, ob wir auf bösem Wege sind, uns auf ewigem Wege leitest, uns im Frieden bewahrst, der höher ist als alle Vernunft, aber ich habe noch einen weiteren Segenswunsch heute, dass unsere Anbetung noch größer wird, uns noch mehr erfüllt durch die Woche hindurch, wann immer wir an dich denken, dass wir Anbeter sind, dass deine Gemeinde dich heute noch immer mehr lobt und preist und auch deine Wunder erleben darf. Amen. Amen. Gottes Segen, so Gott will, während wir in 2 Wochen wieder eintreibt, da sie der Herr mit euch haben. Gute Zeit. Amen.